Deutschlandfunk. Hintergrund.
Im grünen Bereich. Die Strombranche und die Corona-Pandemie. Eine Sendung von Dagmar Röhrlich.
Nachdem die erste infizierte Person im Kreis Heinsberg bestätigt worden ist, haben wir unmittelbar mit allen Abteilungen am nächsten Tag einen Krisenstab gebildet, von Personalabteilung, Betriebsrat, technische Abteilungen, um über erste Hygienemaßnahmen zu beschließen und auch weitere Maßnahmen zu eruieren.
Eduard Sudheimer ist Geschäftsführer der Alliander Netz Heinsberg, einem lokalen Stromnetzbetreiber, der zur niederländischen Alliander-Gruppe gehört. Heinsberg ist der Ort, der nach einer großen Karnevalsfeier im Februar dieses Jahres zu einem der ersten Corona-Hotspots in Deutschland wurde. Schnell war klar, um die Versorgung zu gewährleisten, musste auch die Stromwirtschaft zügig auf die Pandemie reagieren.
Die größte Herausforderung war in erster Linie zu eruieren, welchen Umfang die ersten Maßnahmen sein müssten, um noch rational vorzugehen.
Man schickte einen Teil der 80 Mitarbeiter ins Homeoffice, untersagte Dienstreisen, verteilte Masken und Desinfektionsmittel, stellte Teams zusammen und ging eine Kooperation mit einem benachbarten Netzbetreiber ein.
Dadurch, dass wir die meisten Stationen auch so umgerüstet haben, dass sie fernschaltbar sind und unsere Mitarbeiter von überall her Zugriff drauf haben, ist es unproblematisch, dass auch ein benachbarter Netzbetreiber mit einem kleinen Einweisen die Netzsteuerung übernehmen kann.
Inzwischen, erklärt Eduard Sudheimer, gehört das Thema Corona und der Umgang damit zum Alltag, wie bei allen Unternehmen der kritischen Infrastruktur. Dazu zählt die Energiesparte ebenso wie das Gesundheitswesen, die Wasserversorgung, der Ernährungssektor, das Transportwesen, die innere Sicherheit oder beispielsweise auch die Telekommunikation.
Die Stromversorger sind sehr aktiv in der Krisenvorsorge.
Urteilt Peter Lauwe, Referatsleiter Risikomanagement und Schutzkonzepte kritischer Infrastrukturen beim BBK, dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
Das liegt an zwei Gründen. Zum einen an der gesetzlichen Grundlage. Die stellt sehr klar die Sicherheit der Versorgung auch in den Vordergrund. Der zweite Grund ist das starke Selbstverständnis in der Branche, was das Thema Krisenmanagement angeht.
Schließlich hängt in einer hochentwickelten Gesellschaft alles vom Strom ab. Fiele er ein paar Tage großflächig aus, ginge nichts mehr. Kein Licht, kein Wasser, keine Toiletten, keine Heizung, kein Telefon, keine Supermarktkasse. Und irgendwann wird selbst die Versorgung mit Dieselkraftstoff für Notstromaggregate problematisch. Deshalb existieren in der Branche Notfallpläne, die auch geübt werden. Für den Umgang mit Unwettern, Terroranschlägen, Bränden, Hochwasser oder auch Pandemien.
Es gab Pandemie- und Notfallpläne in der Stromversorgung auch vor dieser Covid-19-Pandemie. Diese Pläne wurden insbesondere auch mit der länderübergreifenden Krisenmanagementübung in 2007, die ein Influenza-Pandemie-Szenario als Grundlage hatte, ausgebaut und ergänzt.
In diese Übung waren bundesweit rund 3000 Personen involviert. Krisenstäbe des Bundesgesundheits- und Innenministeriums, von 7 Bundesländern, von Unternehmen, Gesundheitsbehörden, Polizei, Katastrophenschutz, Bundeswehr. Als Szenario wählte man eine mittelschwere Pandemie. Ein neuartiger Influenza-Erreger aus Asien infiziert in Deutschland 27 Millionen Menschen, von denen 102.000 sterben, so die Simulation. Eine der zentralen Lehren:
Die Knackpunkte liegen eindeutig beim Schutz des Personals.
Auch in der Strombranche. Peter Lauwe.
Insbesondere Schlüsselpersonal in der Stromversorgung verfügt teilweise über eine sehr spezifische Ausbildung. Man benötigt auch Erfahrung, um beispielsweise in Leitwarten arbeiten zu können. Ein Ausfall kann nicht beliebig kompensiert werden. Für das Personal müssen also Schutzmaßnahmen eingeführt werden.
Als sich dann im Februar abzeichnete, dass das Coronavirus nicht aufzuhalten ist, holten die Unternehmen ihre eigenen Notfallpläne aus der Schublade. Die meisten stammten von 2009, dem Jahr der H1N1-Pandemie, der Schweinegrippe.
Das heißt, die Unternehmen wissen genau, was sind meine kritischen Wertschöpfungsprozesse, wo habe ich Schlüsselpersonal.
Diese Pläne seien zum Teil sehr weitreichend gewesen, hätten auch die Familien der Mitarbeiter einbezogen, erklärt Stefan Boy vom Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit, einer fraktionsübergreifenden Initiative von Bundestagsabgeordneten, die sich mit Themen der öffentlichen Sicherheit befasst.
Jeder weiß natürlich, wenn dann Angehörige krank werden, dann verschieben sich auch die Prioritäten. Ich sag mal, da kann der Job noch so wichtig sein, wenn zu Hause mein krankes, sehr krankes Kind liegt, dann bleibe ich im Zweifelsfall zu Hause bei meinem Kind. Und das kommt natürlich, wenn man das so sagen kann, in der jetzigen Situation positiv zum Tragen, dass eben diese Vorbereitung da ist.
Die Energieunternehmen mussten ihre Pandemiepläne allerdings für die aktuelle Situation weiterentwickeln. Denn zum einen gibt es, anders als bei der Schweinegrippe-Pandemie, kein Medikament. Zum anderen ist das Virus ansteckender als H1N1 oder auch der Erreger der SARS-Pandemie 2002. Und so zeigt sich bereits ein erstes Problem: die knappen Schutzausrüstungen, erläutert Kerstin Andrae. Die ehemalige Grünen-Bundestagsabgeordnete ist Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des BDEW, des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft.
Wir brauchen Zugang zu Schutzausrüstung und Schutzmasken. Die sind ja gerade rares Gut. Ich kann auch völlig nachvollziehen, dass natürlich in erster Linie die Gesundheitsbranche hier ausgerüstet werden muss. Aber worauf wir hinwirken möchten, ist, dass auch im Ministerium, auch beim Gesundheitsministerium klar ist, dass die Leute, die Entstörungstätigkeiten machen, die in den Leitstellen sind, die brauchen diese Ausrüstung auch, um die Versorgung gewährleisten zu können. Und das stellt sich im Moment noch als ein größeres Problem dar.
Dennoch versucht die Energiebranche, sich so gut wie möglich vorzubereiten, damit der Strom nicht ausfällt. In Österreich ging man da schnell sehr weit.
Mein Name ist Simon Schacher, ich bin 24 Jahre alt, seit 2 Jahren jetzt im Kraftwerk. Ursprünglich habe ich da gelernt.
Mein Name ist Martin Minkler, 31, bin auch im Kraftwerk Flötzesteig. Wir begeben uns für euch in Quarantäne.
Um den Betrieb auch aufrechtzuerhalten, falls die Epidemie außer Kontrolle gerät, hatten sich bei der Wien Energie Mitte März 53 Mitarbeiter freiwillig kaserniert. Sie lebten isoliert von der Außenwelt auf den Betriebsgeländen. Zwar wurde diese Maßnahme inzwischen aufgehoben, doch vorbereitet wurde und wird sie auch in Deutschland. Als letzter Ausweg. Denn die Belastungen für die Mitarbeiter sind hoch. Ansonsten setzen alle, vom kommunalen Betreiber bis hin zu denen, die die Höchstspannungsnetzwerke unterhalten, auf Hygiene, Abstand und Notfallschichtpläne. Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer beim Verband kommunaler Unternehmen.
Eine der ersten Maßnahmen war, dass in manchen Betrieben auch unterschiedliche Teams gebildet wurden, die nicht mehr in Kontakt miteinander kommen sollten. Für den Fall, dass in einem Team eine Infektion auftritt und Quarantäne angeordnet werden muss, muss sichergestellt werden, dass ein zweites Team die Arbeit ohne jegliche Einschränkung weiter aufrechterhalten kann.
Dabei ist die räumliche Trennung der Schichten beim Betrieb des Stromnetzes leichter zu organisieren als im Kraftwerk. Stefan Dohler, Vorstandsvorsitzender des Energieversorgers EWE AG in Oldenburg.
Wenn ich im Kraftwerk logischerweise die Leute in der Leitwarte des Kraftwerks und im Betrieb des Kraftwerks am selben Standort haben muss, das ist im Netz anders, dort haben wir auch 2 getrennte Leitwarten, also eigentlich eine Redundanz, also eine Ersatzwarte, die wir jetzt aktiviert haben.
Aber Herausforderungen bleiben. Vor allem beim jährlichen Brennelementewechsel, wie gerade im niedersächsischen Atomkraftwerk Grohnde.
Normalerweise ist so ein Brennelementwechsel natürlich absolut dahingehend optimiert, den Stillstand der Anlage so kurz wie möglich zu halten. Die Brennelemente entnehmen, neue reinsetzen, den Deckel wieder zumachen, plus die ganzen Prüfungen und Standardüberholungen an zum Beispiel Notstromdieseln durchführen.
So etwas dauert meist 2 Wochen, erklärt Uwe Stoll, Geschäftsführer der GRS, der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit in Köln, die vor allem Ministerien und Behörden berät.
Das bedeutet aber dann, dass ich gleichzeitig zu meinem Anlagenpersonal noch ca. 1000 Mitarbeiter von Fremdfirmen habe, die diese ganzen verschiedenen Arbeiten ausführen. Das ist natürlich in gegenwärtigen Zeiten eine ziemliche Herausforderung, sodass man im Moment dabei ist, diese Revisionen anders zu planen. Das heißt, mit relativ wenig Personal über die Zeit gestreckt. Übersetzt gesagt, die Revision wird länger dauern.
Das Grohnde, das im Jahr 11 Milliarden Kilowattstunden Strom liefert, statt 2 nun wohl 6 Wochen ausfallen wird, ist kein Problem. Denn
beim Stromverbrauch in Deutschland spüren wir natürlich deutliche Verbrauchsrückgänge. Wir haben in der vergangenen Woche einen Rückgang von 12% gehabt im Vergleich zum gleichen Zeitraum in den Jahren 17 bis 19. Das ist krisenbedingt,
erläutert Kerstin Andrae vom BDEW. Die Ursache der Rückgänge? Weitgehend leere Bürogebäude, geschlossene Restaurants und Geschäfte. Vor allem die gedrosselte Industrieproduktion schlägt durch, denn die Industrie steht in Deutschland für rund 45% des Stromverbrauchs. Punktuell ist der Stromverbrauch hingegen gestiegen.
Viele arbeiten im Homeoffice. Da hat es natürlich einen erhöhten Stromverbrauch in privaten Haushalten, in den Internetknoten, in Rechenzentren.
Aber
der erhöhte Verbrauch im privaten Haushalt kompensiert nicht den wegfallenden Stromverbrauch in der Produktion.
Mit einem Minus beim Verbrauch von rund 12% steht die deutsche Stromwirtschaft trotzdem noch recht gut da. In anderen europäischen Ländern sind die Veränderungen drastischer. In Italien beispielsweise ist der Stromverbrauch um 30% eingebrochen, vor allem weil nur noch für die Grundversorgung absolut unverzichtbare Betriebe geöffnet sind. Ähnlich markant sind die Einbrüche in Spanien oder Frankreich. Das führt unter anderem dazu, dass 3 französische Atomkraftwerke für die kommenden Monate abgeschaltet bleiben. Weil der europäische Strommarkt eng miteinander vernetzt ist, bleiben die Auswirkungen der Einbrüche aber nicht auf ein Land beschränkt.
Durch den starken Lastrückgang in Frankreich, Italien und Spanien schlägt sich das dann in den Marktpreisen nieder,
sagt Klaus Kleinekorte, technischer Geschäftsführer des Netzbetreibers Amprion. Sprich, an den Strombörsen sind die Preise durch Corona stark gefallen. Dort ging in der ersten Aprilhälfte der Preis pro Megawattstunde um ca. 50% zurück, auf rund 17 Euro. Zu Ostern sind die Preise noch weiter gesunken.
Das ist etwas, was die Kraftwerker und die Händler natürlich sozusagen beeinträchtigt und die müssen mit diesem Thema umgehen.
Dazu kommt, dass die erneuerbaren Energien bei den oft günstigen Wetterbedingungen kräftig produzieren. Sie werden vorrangig ins Netz eingespeist. Und gleichzeitig funktioniert das Zusammenspiel mit den unflexiblen Kohle- und Kernkraftwerken derzeit nicht besonders gut. Unter anderem wegen der europaweit stark gesunkenen Nachfrage.
Das ist für uns im Netz sozusagen etwas, was wir beobachten, aber was natürlich nicht so sehr unser Tagesgeschäft ist. Wir müssen ja den Strom nur transportieren. Und die Aufgabe hat sich für uns nur leicht verändert gegenüber dem Normalbetrieb.
Soll heißen, auch wenn die Netze gerade nicht bis an den Rand ihrer Kapazitäten ausgelastet sind, gibt es für Netzbetreiber wie Amprion immer noch genug zu tun. Durch den gesunkenen Verbrauch sind die Überschussmengen größer. Das Steuern und Regulieren ist also nicht weniger geworden. Wie es mit dem Stromverbrauch weitergeht, das hängt von der Dauer der Pandemie und der Tiefe der zu erwartenden wirtschaftlichen Rezession ab.
Wenn wir in eine Rezession kommen, eine lange Rezession, wird natürlich die Nachfrage nach Strom auch sinken. Das wird Auswirkungen auf den Preis haben.
Und damit auch auf die Stromunternehmen. Der Verbraucher merke jedoch vorerst nichts davon, weil Strom langfristig zu fixen Preisen eingekauft wird, erläutert Kerstin Andrehe. Sollte die Stromnachfrage wieder steigen, sehe die Branche keine Probleme, die Systeme auf den Zustand vor der Krise hochzufahren, sagt Ingbert Liebing, der die Interessen der kommunalen Energiewirtschaft vertritt.
Die kommunalen Unternehmen sind sicherlich jederzeit in der Lage, wieder zur Normalität zurückzukehren. Etwas mehr Vorlauf ist dabei sicherlich hilfreich. Aber da die Grundstruktur ja steht, sind die Unternehmen auch in der Lage, jederzeit wieder zu einem früheren Stand hochzufahren.
Was das Stromnetz stresst, sind plötzliche Lastwechsel, große Schwankungen. Etwa wenn aus einer Notsituation heraus ein großer Verbraucher unerwartet abgeschaltet wird. Stefan Boy vom Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit.
Man darf ja eins nicht vergessen, das ist ja gerade das, was jetzt bei den Produktionsunternehmen auch läuft, dass die sagen, naja, wir fahren ja nicht ganz auf Null runter. Also wenn Sie sich eine Produktionsstätte vorstellen, die wird weiter klimatisiert, die wird weiter geheizt, die wird weiter beleuchtet und so weiter und so weiter. Zum Teil laufen ja bestimmte Produktionsprozesse auch noch so im Standby-Betrieb ab, weil wenn man sie ganz ausschalten würde, dieses Wiederanfahren sehr lange Zeit kostet, einfach prozesstechnisch. Und das möchte man ja nicht. Aber es ist eben nicht einfach der Schalter, der umgelegt wird und man sagt so, und jetzt brauchen wir plötzlich 20% mehr, sondern das passiert ja auch in Schritten.
Und die großen industriellen Verbraucher stehen ohnehin ständig in Kontakt mit dem Netzbetreiber, teilen mit, was ansteht. Das Wiederanfahren der Wirtschaft in den kommenden Wochen und Monaten werde sich von der Stromseite her nicht groß vom Tagesgeschäft unterscheiden, vermutet Klaus Kleinekorte vom Netzbetreiber Amprion.
Ich muss von heute auf morgen eine entsprechende Prognose für das System machen. Und so muss ich nun auch prognostizieren, dass die Last wieder in Schritten ansteigt, weil dann die Industrie und auch das Verbraucherverhalten sich vielleicht in Summe ein bisschen ändert. Und das ist, denke ich mal, für uns durchaus geübte Praxis. Praxis. Da sehen wir keine übertriebenen, unlösbaren Probleme auf uns zukommen. Da mache ich mir eigentlich keine großen Sorgen.
Auch wo derzeit beispielsweise Stromleitungen verlegt werden, läuft der Bau meist weitgehend normal. Es sei denn, der Nachschub stoppt. Probleme können aber mit Blick auf künftige Investitionen entstehen, wenn Fristen wegen Corona nicht eingehalten werden können. Beispielsweise, weil Bürgerbeteiligungen bei Genehmigungsverfahren nicht möglich sind. Stefan Dohler vom Energieversorger EWE.
Das kann eben sein, dass durch eine länger dauernde Krise vielleicht einige der Genehmigungen vielleicht aus einer Frist rauslaufen. Und dann könnte man, wenn man stur ist, sage ich jetzt mal, sagen, okay, dann geht mal bitte ganz an den Anfang, tut so, als ob das alles jetzt nochmal bei Null ist. Und dann hätten wir sehr viel Zeit verloren. Und damit würden wir plötzlich dann unnötigerweise wichtige Investitionen in erneuerbare Energien, in Ausbau von Netzen, in Ausbau von Digitalisierung, von Ladeinfrastruktur noch verzögern, obwohl wir eigentlich Gewehr bei Fuß stehen.
Die dafür zuständige Bundesnetzagentur erkennt die Probleme durch die Pandemie durchaus an und ist bereit, Fristen zu verlängern, wo es von gesetzlicher Seite her geht. Seit rund 2 Monaten ist die Strombranche sozusagen in der Corona-Krise. Im Grunde war die Pandemie für die Branche kein schwarzer Schwan, kein unerwartetes Ereignis von großer Tragweite. Die meisten Unternehmen mussten ihre alten Pandemiepläne lediglich anpassen. Peter Lauwe vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Bausteine im Krisenmanagement oder in den Notfallplänen für die Covid-19-Lage und für eine normale Pandemie gleich sind. Eine Besonderheit bilden im Moment die Vorgaben von staatlicher Seite, beispielsweise zu Hygienemaßnahmen, die natürlich auch von den Unternehmen berücksichtigt werden müssen.
Man muss natürlich auch immer schauen, was ist letztendlich verantwortbar, wie viel Aufwand treibe ich. Dieses Thema Pandemie, wenn man sich dort mit Virologen unterhalten hat im Vorfeld von Covid, dann war die einhellige Meinung, es ist nicht eine Frage ob, sondern nur wann. So. Aber jetzt überlegen Sie sich, Sie sind eine Organisation, Sie haben eine Vielzahl von Themen im Tagesgeschäft und jetzt sollen Sie sich auf eine ja doch sehr abstrakte und wahrscheinlich nie auftretende Situation vorbereiten. Will also sagen, natürlich gibt es schon jetzt Lessons learned. Natürlich werden daraus auch bestimmte Abläufe für die Zukunft noch mal anders organisiert werden als heute.
Erklärt Stefan Boy vom Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit. Eine zentrale Lehre, die sich jetzt schon ziehen lässt: Die Politik muss sich künftig viel mehr Gedanken darüber machen, was wo produziert wird und wie die Lieferketten aussehen. Ob nun für Medikamente oder eben Schutzausrüstung oder Desinfektionsmittel. Denn ohne diese Grundlagen werden irgendwann auch in der Strombranche die besten Krisenpläne Makulatur.
Das war der Hintergrund. Im grünen Bereich. Die Strombranche und die Corona-Pandemie. Eine Sendung von Dagmar Röhrlich. Redaktion Frederik Rother.